Ich sehe sofort, wenn einer stunk machen will, dann sage ich, nein, bitte sofort wieder raus. Sehe ich sofort, aha, da gibt es Stress. Dann sage ich, bitte, hier nicht. Immer mit schön mit Bitte sagen und dann klappt es auch meistens. Und wenn es dann nicht klappt, dann hole ich, wie gesagt, meine Gummihandschuhe und dann geht's los.
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Moko.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Thomas Angele, dem Kiezbäcker von der Silbersackstraße. Moin Thomas.
Moin Wiebke, moin Marius.
Und zum Wohl erstmal.
Zum Wohl.
Sag mal, ich muss als erste Frage wissen, im Zusammenhang mit deinem Namen bin ich auf das Wort Nonnenpfötzchen gestoßen. Ja, was bitte ist das?
Also, da gibt's eine lange Geschichte. Und zwar war das vor vielen, vielen Jahren, wo hier noch auf der anderen Seite die Mädchen gestanden sind und wir bis 24 Uhr oder noch länger auf hatten, haben wir hier so ein Gerät gehabt, was die Würstchen so anwärmt, ne? Und das war in einem Gefäß drin. Und wenn die Würstchen länger da drin waren, sind die geplatzt.
So wie an der Tanke, die richtig, Dinger.
Ja, genau. Mhm. Und dann kam eines Tages eine Dame von gegenüber und sagt, gib mir doch mal so ein Nonnenpfötzchen. Weil das so aussah wie ein Nonnenpfötzchen, so aufgeplatzt und ungebraucht. Das war ihr Hintergrundgedanke. Und von dort an gab es dann bei uns Nonnenpfötzchen.
Wurden die gut gekauft?
Es war verhältnismäßig nicht so doll, weil wir haben ja ein großes Angebot gehabt, das war halt nur so ein Gag, den wir damals gemacht haben und der dann irgendwie viral ging und alle haben dann über 49 gesprochen. Und im Prinzip war es eine ganz einfache Geschichte.
Es war eine aufgeplatzte Wurst.
Ja, genau, eine Bockwurst, also nicht so ein kleines Ding.
Ja, also schon lange her. Dann fangen wir doch mal ganz von vorne an. Du bist in den 80er Jahren schon auf den Kiez gekommen.
Richtig.
Und eigentlich ein Schwabe.
Ich bin eigentlich aus Stuttgart, genau.
Ein Schwabe auf St. Pauli, wie kommt es dazu?
Auch über viele Umwege. Ich war 1985 um diese Zeit rum in Österreich, in Wien und kam da so nicht so gut klar mit der Mentalität. So wie sie reden, so arbeiten sie auch. Und ich kam aus der Großkonditorei als Backstubenleiter in ein kleines Café in Wien und da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Da war es dann so, dass ich in 3 Stunden das gemacht habe, was sie in 8 Stunden machen. Dadurch entstanden natürlich gewisse Aggressionen mir gegenüber, das, was ich natürlich gemerkt habe. Und da habe ich gesagt, so, ich muss hier wieder weg. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich? Es war ja immer mein Traum, mal selbstständig zu werden. Dann habe ich so mir rumgeguckt, dann kamen 3 Städte in Betracht. Köln war dabei, München und Hamburg. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, was gibt's denn irgendwo zu kaufen? Und dann war hier zufällig die Bäckerei Hameyer in Blankenese in der Simrockstraße zum Verkauf angeboten. Ich bin da hingefahren mit meinem damaligen Partner und habe dann das mir angeguckt. Da haben mich die Ehepaar Hoffmann hat mich dann empfangen und dann habe ich da die Bäckerei angeguckt. Die hatte über 6 Filialen, darunter auch eine im Südsteg, also im Hauptbahnhof. Also war dann schon ein ganz schönes Ding für meine Verhältnisse. Wir kamen ins Gespräch und sie hat dann so ein kleines Auswahlverfahren gemacht und uns dann quasi so aus der großen Anzahl von Bewerbern genommen. Das war so der Einstieg, wie ich nach Hamburg gekommen bin.
Nach Blankenese?
Nach Blankenese.
Na, das passt ja nun gar nicht, ne? Und wie bist du dann auf St. Pauli gelandet?
Dann war das so, dann hatte die Frau Hameyer mir doch einen damaligen sehr bösen Knüppelvertrag gegeben und ich bin dann quasi in eine kleine Falle getappt. Ich habe damals ein Mietpfandrecht ihr übertragen durch meine Unterschrift. Das heißt, meine sämtlichen Investitionen, die ich getätigt habe damals in der Bäckerei Hameyer, gingen in ihr Pfandrecht über. Was dann mein Steuerberater gesagt hat, das geht gar nicht. Da hat er gesagt, hör auf, bring das zu Ende und fang neu an. Dann habe ich da den Betrieb geschlossen und habe dann eine neue Stelle gesucht. Dann bin ich fündig geworden in der Konditorei, wie hat die jetzt geheißen? Ich muss überlegen. Möller in der hier auf der Reeperbahn. Ja. Möller hat einen Konditormeister gesucht, der da arbeiten wollte. Dann bin ich da angefangen und dann hat Herr Möller damals langsam überlegt, er wollte doch gerne aus der Bäckerei Konditorei Möller ein Steakhaus machen. Und dann habe ich ein Steakhaus. Das war seine Planung, seine ursprüngliche, ne?
Ja.
Das hat ja einen tollen Standort da vorne an der Ecke, von der großen Freiheit, muss man ja sagen, war ja ein schöner Standort. Und dann hat er mich gefragt, ob ich da mitmachen würde. Und dann habe ich aber gesagt, nein, eigentlich will ich das ja nicht. Ich bin ja mit Leib und Seele Konditor, würde ich schon gerne bleiben. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach was anderem. Zeitgleich war in dem Elbe Wochenblatt eine Annonce von dem damaligen Inhaber vom Snack & Shop. Suche Mitarbeiter für die Produktion. Also was habe ich gemacht? Bin ich hierher gekommen, um die Ecke, und habe dann quasi immer von 9 bis 13 Uhr bei Kaffee Möller gearbeitet und dann von 16 bis 22 Uhr hier bei Snack & Shop, der damalige Name von dem Betrieb.
Was war das für ein Betrieb?
Das war damals, der damalige Inhaber war Hans-Joachim Löter, der hat aus einem Erotikgeschäft.
Einem Erotikgeschäft?
Also war ein Erotikgeschäft, ja, also ein Sexkino war das ganz einfach gesagt, ne?
Ja, du kannst es so aussprechen, wie es ist, Sexkino.
Ein Sexkino war das. Er hat die Zeichen der Zeit erkannt und hat gesagt, nein, jetzt mache ich daraus ein Lebensmittelgeschäft, eine Art, Feinkostladen. Zum damaligen Zeitpunkt war das ja auf der Reeperbahn noch gar nicht vorhanden. Wir hatten eine kleine Auslage mit Wurst, Beef, Krabbensalat und so weiter. Mit so vielen verschiedenen Sachen. Belegte Brötchen und so gab es überhaupt nicht, ne? Es war ein, so Schlemmermeier technisch, wie du es so vorstellen musst, Schlemmermeier, wo du für zu Hause was kaufst, 100 Gramm da, 100 Gramm da, 100 Gramm da. Also habe ich da angefangen und dann haben wir uns da so von einem Tag so hingeangelt und dann kam eines Tages zu mir und sagte, du Thomas, wenn das nicht besser wird, muss er wieder aufhören. Mit dem Snack & Shop, der damalige Name. Ich habe gesagt, Hans-Joachim, wir waren per Du, komm, lass mich das mal machen. Und dann hat er gesagt, komm, dann steigst du bei mir voll ein und ich übernehme dich als Geschäftsführer. Gesagt, getan. Und ich habe dann in einer Nacht- und Nebelaktion haben wir einen Backofen gekauft und haben hier dann angefangen, belegte Brötchen zu machen. Am Anfang noch sehr verhalten, ne? 10 Stück, dann 20 Stück. Und so kam es dann, dass es immer mehr wurde, dass wir dann mit der Zeit doch einen ganz guten Ruf hatten, weil wir ja dann auch was angeboten haben, was es damals auf der Reeperbahn so noch gar nicht gab. Auch zu einer Zeit belegte Brötchen. Gab's nur. Da gab es zwar Leute, die vielleicht weißt du es auch, Wiebke, da gibt es ältere Männer, die laufen mit einem kleinen Servicetablett immer durch die Kneipen und sagen, möchtest du ein belegtes Brötchen? Das ist natürlich im Laufe der Jahre nicht mehr adäquat gewesen, weil es weder lebensmittelrechtlich noch irgendwie optisch anzubieten war.
Also, hört sich jetzt auch nicht besonders ansprechend an, ehrlich gesagt.
Aber das gibt es, glaube ich, heutzutage noch. Also vor Corona habe ich auch noch einen und anderen gesehen. Aber wir haben dann in diese Nische reingesetzt und haben dann gemerkt, da ist doch ein Bedarf da. Was auch natürlich die Öffnungszeiten damals sehr wichtig waren, weil wir natürlich sehr früh angefangen haben mit der ganzen Geschichte hier. Ja, morgens um 5 waren wir schon präsent hier mit dem gesamten Sortiment.
Und wann hast du den Laden dann übernommen und warum?
Dann war das so, das kann ich auch erzählen. Dann kam das Attentat. In New York.
9-11.
Und dann war hier ja tot auf der Reeperbahn. Hier war ja gar nichts mehr los. Es war ja eine Stimmung, die war ja zermürbend. Ne? Und dann hat der damalige Inhaber, Herr Löter, zu mir gesagt, möchtest du nicht den Laden übernehmen? Und dann habe ich gesagt, gut, ich bespreche das mit meinem Mann. Und dann haben wir uns zu Hause zusammengesetzt und haben darüber diskutiert, was möchte er haben, was sind wir bereit zu geben. Und haben doch dann eine Einigung gefunden und haben dann damals den Snack & Shop gekauft. Man muss dazu sagen, es war zum heutigen Laden die Hälfte des Ladens, weil da, wo wir jetzt sind im Augenblick, in der Silbersackstraße,
es war... Ja, das müssen wir mal kurz dazu sagen, genau. Wir sind hier halt mitten auf der Silbersackstraße irgendwie schräg gegenüber vom Silbersack. Und richtig. Es ist etwas lauter hier. Man hört vielleicht mal ein bisschen Nebengeräusche, aber das ist halt so.
Wir müssen ja auf die Reeperbahn. Ne?
Ja, du, deine Ruhe hast du hier nicht.
Nein, das ist richtig. Und dann war das damals so, dann haben wir das gekauft, haben auch ein bisschen investiert und haben das ein bisschen hübsch gemacht.
Hattest du das Geld?
Das haben wir aufgenommen. Das hatte ich nicht so. Ne? Da haben wir einen Kredit aufgenommen, mein Mann und ich von der Haspa. Und haben uns dann hier das nett gemacht. Eines Tages kommt der Vermieter auf uns zu und sagt zu mir, möchtest du nicht den anderen Laden haben gegenüber? Das ist ja, das ist aber eine große Investition, weil wir haben da dann hier alles einreißen müssen, ne? Und so die Wände weg, hier waren ja Wände und alles. Wir haben uns überlegt, gesagt, getan, haben wir gemacht. Das war 2004. Dann haben wir in, glaube ich, muss ich überlegen, 12 Wochen haben wir damals gebraucht. Dann haben wir alles rausgerissen, alles raus, alle sämtlichen Leitungen, die vorne waren, nach hinten gelegt. In vielen, vielen Arbeitsstunden haben die Handwerker das gemacht. Wir hatten damals einen Verkaufswagen vor dem Laden und haben dann quasi vorne verkauft. Ich weiß es noch wie heute, da war Grand Prix an dem einen Abend und da hatten die hier auf dem Spielbodenplatz die Party gemacht und wir haben den anderen Morgen aufgemacht und die ganze Silberstadtstraße stand vor unserem großen Verkaufswagen und hat Party gemacht. Das war schon damals sehr nett. Ja, und dann haben wir das damals 2004 vergrößert und haben dieses Kaffee dazu gemacht. Früher waren wir ja nur to go, jetzt haben wir einen Kaffee dazu gemacht.
Mhm. Aber vorher große Krise hier, dann hast du übernommen, dann richtig Geld investiert. Ja, wie hast du den Kiezbäcker dann aus dieser Krise rausgeholt? Womit?
Ich glaube, wir gehen schon immer auf sämtliche Wünsche ein. Ohne Butter, mit Gurke, ohne Petersilie. Wie das der Kunde möchte, ne? Und gerade speziell nachts sind die Kunden ja manchmal vielleicht sehr anstrengend. Und uns hat es aber nichts ausgemacht. Uns war das die Herausforderung, ne? Auch wenn der Tresen von vorne bis hinten voll war und ein Kunde oder eine Kundin kommt, ich will aber keine Gurke, ich will aber keine Tomate, ohne Gurke, egal wie, wir haben alles gemacht. Und wir waren auch immer sehr verrückt. Wir waren zu Silvester kostümiert, an Weihnachten waren wir Weihnachtsengel, an Ostern waren wir Osterhasen. Und ich habe immer kräftig dekoriert. Ich habe damals zu der immer sehr dekoriert. Deswegen gibt es ja auch den Namen Disco-Bäcker.
Disco-Bäcker?
Ja, weil zum Millennium, also 1999, habe ich den ganzen Laden in Gold eingewickelt und habe in der Mitte eine Riesenkugel aufgehängt, die damals den Schnee ja symbolisieren sollte. Aber die Leute aus der Talstraße fanden das so toll und haben gesagt, wir gehen jetzt zum Disco-Bäcker. Und so ist der Name Disco-Bäcker damals, 1999 entstanden. Genau.
Und den gibt's heute noch,
ja? Nein, den gibt's jetzt nicht mehr. Wir haben uns dann im Rahmen des Umbaus haben wir dann einen neuen Namen uns gegeben, weil Snack & Shop ist ja nicht so aussagekräftig wie der Kiezbäcker, ne? Der Kunde soll ja schon wissen, was ihn erwartet. Und dann haben wir den Kiezbäcker uns ausgedacht. Unser Slogan ist...
Achso, ihr wart richtig offiziell der Disco-Bäcker eine Zeit lang,
ja,
oder wie? Achso, ich dachte nur, dass ihr intern hier so genannt werdet.
Was los bei uns. Mhm. Ne? Aber dann haben wir uns entschlossen, einen neuen Slogan und den Umbau haben wir genutzt und haben wir uns den Slogan ausgedacht, der Kiezbäcker immer eine Sünde wert. Das ist unser Slogan, der seither immer gilt.
Das hört sich aber, als du gerade sagtest, irgendwie, es kann verdammt anstrengend werden, ja, wenn die Leute so extra Wünsche haben. Hast du da irgendwelche Geschichten parat? Irgendeine Geschichte, die besonders anstrengend war?
Ja, da gibt's eine, und zwar, das kann ich dir erzählen. Kurz nach der Wiedereröffnung haben wir hier ein großes Gesteck auf dem Tresen gehabt von unserem Steuerberater. Der hat uns da eine Vase hingestellt aus Glas mit verschiedenen Blumen drin. Eines Sonntagmorgens, was passiert, kommen zwei betrunkene Kunden hier rein und wollen was essen, was sie auch getan haben. Es war 6 Uhr, die Mädchen haben Feierabend, was passiert? Die Mädchen wollen Feierabend machen und kommen zu uns und wollen was zu essen kaufen. Im Schlepptau ihre Zuhälter. Ne? Und dann kommen die rein und wir haben eine nette Stimmung gehabt. Und dann, was passiert? Der eine sagt, backen natürlich dieses Mädchen an, einer von den beiden Mädchen. Das Mädchen sagt ganz nett, bitte lass mich in Ruhe, ich möchte jetzt nicht. Der junge Mann hat natürlich nicht reagiert und immer weitergemacht und wieder weitergemacht. Was ist dann passiert? Das hat dann der Zuhälter mitbekommen damals. Und dann hat er das Gesteck genommen, hat es ihm vor den Füße geknallt. Und dann ist er aber, dann war aber was los hier. Das war schon sehr...
Dann ging's ab? Dann haben sie sich geprügelt?
Dann war aber, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass wir, wenn wir Streit haben, macht man das draußen bei uns, ne? Also nicht hier drin, weil wir wollen ja nicht hier die anderen Leute belästigen, ne? Und dann sind die rausgegangen und haben das draußen geklärt.
Das hast du aber gar nicht mitgekriegt,
oder wie? Dann mische ich mich dann nicht mehr ein. Ne? Ich gucke, dass mein Nagel läuft und dann ist es in Ordnung.
Okay, hier wurde nur das Gesteck geworfen, ja, und dann musstest du da eingreifen,
ja,
oder?
Ja, da musste ich eingreifen, da mussten wir auch alles wegschmeißen. Wir haben an dem Tag alles weggeschmissen, was wir produziert haben, weil wir ja nicht wussten, wo die einzelnen Glassplitter hingefallen sind. Dann hat der Zuhälter mir damals Geld gegeben und hat gesagt, so, dann nimm das Geld, tut mir leid, ist passiert, und dann war das Sache gegessen.
Ah, okay, ja, die Vase ist halt zerschellt und überall waren die Spüler.
Genau. Ja, und aus Sicherheitsgründen mussten wir ja alles wegschmeißen. Mhm. Ne? Und dann hat er noch einmal ein Kickboxen gemacht und dann ist auch noch eine Scheibe kaputt gegangen. Also es war schon Rampazamba im Karton hier bei uns. Und dann hat er aber ganz schnell gesagt, da hast du Geld, nimm das. Und dann haben wir, da haben wir quasi Cut gemacht, haben alles weggeschmissen, haben eine Stunde zugemacht, haben notdürftig die Scheibe wieder mit einem Karton zugeklebt und dann ging es wieder von vorne los.
Eieiei, kommt das häufiger vor, dass du hier mal eine Schlägerei hast? Nein, oder
also Schlägerei in dem Sinne haben wir noch gar nicht. Also das ist immer, früher war ich ja auch so ein Streithammel. Ich bin ja früher auch nicht so ängstlich gewesen. Wenn mir was nicht gepasst hat, habe ich auch angefangen zu streiten. Das habe ich mittlerweile abgelegt. Mittlerweile rede ich dann. Ich habe gemerkt, dass Reden einen viel weiterbringt.
Hast du früher auch mal zugehauen?
Na, gehauen nicht, aber wenn einer mich wütend gemacht hat, habe ich ihn auch schon mal richtig schön raustransportiert. Ne, so. Dann ziehe ich mir Gummihandschuhe an und sage, so, jetzt gehen wir raus. Ne, und dann bringe ich die vor die Türe. Ne, also da war ich früher schon nicht immer ganz zimperlich.
Aber das machst du jetzt nicht mehr?
Ja, das mache ich schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr. Das war zu meiner Sturm- und Drangzeit. Das mache ich jetzt nicht mehr.
Aber hier gibt es doch sicher noch Leute, die du des Ladens verweisen musst, oder nicht?
Das gibt's auch, ja, aber das hält sich im Rahmen. Also bedingt durch Corona war natürlich jetzt 2 Jahre, 1,5 Jahre gar nichts, ne? Und vor Corona sagen wir, da gibt's ab und zu wieder Leute, dann sage ich bitte hier nicht, dann sagen die wohl, dann sage ich nein, hier nicht, und dann ist es oft ganz klar, wenn ich sehr strikt sage hier nicht, dann gehen sie und dann ist es erledigt für mich.
Was sind das für Leute, die hier Stress machen? Einfach Besoffene?
Meistens sind es Betrunkene und auch mit anderen Substanzen zugedröhnte Leute, die dann denken, sie sind Jesus und dürfen sich alles erlauben. Was auch schon mal vorgekommen ist, dass einer mein Personal beleidigt hat. Das ist auch schon mal vorgekommen. Und dann bin ich so im Vor und habe gesagt, so, du verlässt jetzt den Laden, so machen wir das nicht. Ne? Das geht zwar nicht. Ne? Und das hat er dann nicht eingesehen und habe gesagt, nein, du musst jetzt raus. Und dann hat er nach langem Diskutieren hat er dann den Laden verlassen, weil er nicht eingesehen hat, dass er frauenfeindliche Sachen hier sagen darf.
Was denn?
Das kann ich jetzt so nicht mehr sagen, aber das habe ich auch vergessen, das ist ja schon ein bisschen her. Aber es war halt nicht schön für meinen Damen, wenn man immer so Schimpfwörter hört. Ne? Mhm.
Ja, na klar, also da bist du wie so ein Wachhund. Eine Mutter.
Ein Wachhund, eher ein Wachhund.
Ein Wachhund, wenn jemand an dein Personal reingeht, ja?
Das geht ja nicht mehr. Wir versuchen hier einen ordentlichen Job zu machen und dann hat sich ja jeder an die Regeln zu halten ein bisschen, ne?
Klar. Ja. Gibt's Leute, die hier reinkommen, wo du gleich sagst, okay, sofort wieder raus?
Das sehe ich, ja.
Was sind das für Leute?
Ich weiß nicht, woran ich das sehe. Ich sehe sofort, wenn einer stunk machen will, dann sage ich, nein, bitte sofort wieder raus. Das kann man so nicht sagen, was das für Leute sind. Aber die haben irgendwie eine Aura, die Aggression aussprüht. Ich weiß es nicht, warum das so ist. Ich stehe da hin und dann stehe ich vorne und dann sehe ich sofort, aha, da gibt's Stress. Dann sage ich, bitte, hier nicht. Immer mit bitte sagen und dann klappt es auch meistens.
Ja, die hören.
Ja. Meistens, ja.
Und wenn nicht?
Und dann muss ich ein bisschen lauter werden.
Und wenn sie
dann
immer
nicht
klappt,
dann hole ich, wie gesagt, meine Gummihandschuhe und dann geht's los. Und dann
Gummihandschuhe ziehst du dir an?
Das ist eine sehr demonstrative Haltung. Dann sehen die, aha, er meint es jetzt ernst, so ganz lange. Ne? Und dann meint er, dann sehen die, ah, oh, er meint
solche,
er
wo ernst. Man mit ins Klo fassen
ja,
kann?
Ja, genau. Ah, so richtig schöne blaue Dinger, die bis oben hin jetzt zu den Ärmeln gehen. Und dann merken die, aha, oh, jetzt meint das hier ernst. Jetzt muss ich aber dann gehen.
Also da musst du gar nicht körperlich werden, sobald du die Handschuhe anziehst, sind die weg.
Grobe Gebärden, die ich mache, die sind schon ausreichend, dass man sagt, also ich war noch nie so handgreiflich. Ich war noch nie in meinen ganzen 30 Jahren, die ich hier bin, handgreiflich. Meistens ist es nur Reden und Grobgebärden und viele merken dann, aha, er meint es doch wirklich ernst und dann gehe ich dann lieber.
Ja, die wissen schon, wenn Thomas seine Gummihandschuhe auspackt, dann haben wir nichts mehr zu lachen.
Nein, so ist das, genau. Ja.
Ich kenne hier ja einige Leute auf dem Kiez, die hier arbeiten oder auch wohnen, die bei dir Stammkunden sind.
Das ist richtig, ja.
Hast du größtenteils Stammkunden oder viel Laufpublikum?
Na, da muss ich auch ein bisschen ausholen dazu. Wo wir angefangen haben, haben wir hier 90% Stammkunden gehabt und 10% Touristen. Ne? Das hat sich aber jetzt in den letzten 30 Jahren total gewandelt. Wir haben jetzt ungefähr 80%, sagen wir mal 70-80% Laufkundschaft und zwischen 20-30% Stammkundschaft. Wobei die Stammkundschaft immer die gleichen sind. Also die sind uns schon ziemlich treu.
Mhm. Und die Stammkunden kennst du auch richtig beim Namen? Ja, oder weißt du nur die Gesichter?
Na, also Name ist bei mir ein bisschen schwierig. Ich kann dir alle Zahlen sagen, aber zu Namen kann ich. Dann mache ich mir immer kleine Zettel, wenn jemand öfters kommt, bis ich den Namen weiß von demjenigen. Und dann begrüße ich ihn mit dem Namen, weil ich das schon sehr schön finde.
Hast du die dann irgendwo kleben?
Dann, die habe ich dann kleben, ja. Dann mache ich mir immer kleine Notizen. Also zum Beispiel blondes Haar, heißt Susanne, ne, grüne Jacke, so und so. Dann mache ich mir immer kleine Notizen, weil Namen sind nicht so mein Ding. Aber wenn ich dann drin habe, dann habe ich es drin. Und dann finde ich es schön, wenn jemand reinkommt und mit Namen begrüßt wird. Ich glaube, das macht ja die Besonderheit von Kiezbecke aus, dass wir versuchen, dass sich alle wohlfühlen.
Ja, kennst du dann auch deren Lebensgeschichten? Werden die irgendwie über den Tresen gereicht zu dir? Oder?
Also das kenne ich nicht. Dazu ist die Zeit viel zu kurz bei uns. Ich kenne vielleicht einen oder anderen, im Laufe der Jahre haben sich ein oder andere, sagen wir mal, ältere Menschen bei uns immer so ab und zu angesiedelt, will ich mal sagen. Die kamen dann jeden Tag, weil sie zu Hause sehr einsam waren. Ne? Und dann war auch der schöne Klaus und der schöne Dieter, hat er, glaube ich, geheißen. Der war immer ganz toll angezogen. Und der kam jeden Tag und hat hier gegessen und getrunken. Und da gibt's auch, wenn du das hören möchtest, eine kleine Geschichte dazu.
Natürlich.
Ne? Also Hau das raus. War Heiligabend vor langer, langer Zeit. Da kommt der Dieter hier rein und sagt, ja, ich sag, was machst du denn am Heiligabend hier? Und wir haben Heiligabend ja einmal offen bis 14 Uhr. Und da hat er was gegessen und hat gesagt, so, er geht jetzt rüber in die Kneipe und möchte da eine Cola trinken. Was hat er auch gemacht? Und dann nach einer halben Stunde kommt er hier wieder zurück und weint. Und dann sage ich, warum meinst du denn, Dieter? Ja, es wurde ihm sein Geld geklaut und er hat jetzt über Weihnachten kein Geld. Und habe ich ihm damals 30 Mark, glaube ich, oder 30 Euro, ich weiß jetzt nicht mehr, was das genau war, habe ich ihm geschenkt, sage ich, das kriegst du von mir zu Weihnachten, dann geht's dir weniger gut. Das habe ich gemacht, ja. Und so haben wir ein oder andere ältere Leute, die hier zu uns kommen, die sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Von denen kenne ich dann schon die Lebensgeschichte, ja. Die erzählen mir dann schon, dass sie alleine sind und dass sie zu Hause niemand haben und so.
Beschäftigt dich das?
Ja, man wird ja selber älter, aber ich bin ja zu Hause gut aufgehoben, denke ich. Und ich habe dann sehr viel Mitleid mit den einzelnen Leuten. Ne? Und dann, der eine ist Diabetiker, den mache ich dann zu Weihnachten einen Diabetesstollen und Leute so Sachen. Und ich finde, das ist wichtig, weil das Glück, was ich hatte hier mit diesem Geschäft, das muss ich schon ein bisschen wieder zurückgeben.
Ja, das gibst du dann dem Kiez zurück, Menschen auf dem Kiez.
Den Menschen auf dem Kiez, ja. Ich gebe das sehr gerne zurück. Ich habe ja auch die Stadtteil am St. Pauli-Schule eine Zeit lang, ein Jahr lang unterstützt mit damals, wo die Immigranten kamen, habe ich bezahlt die Hamburger Morgenpost, damit die immer Hamburger Morgenpost lesen können, habe ich ein Jahr lang bezahlt. Dann mache ich regelmäßig Brandschutz, so Zeichnungen für kleine Kinder im Kindergarten, wie sie sich verhalten sollen, wenn es brennt. Da gibt es so Zeichenbücher und da sponsoren wir auch alle zwei Jahre damit. Da sind wir auch dabei. Mhm. Und das machen wir auch regelmäßig, weil da gibt es auch keine Forderung der Stadt, wie sie da, das ist der Firma, der Verlag Kim macht immer das und da sind wir auch dabei. Und so machen wir viele Sachen. Wir spenden regelmäßig, wir verkaufen ja relativ viele Tüten oder Papiertüten in dem Fall. Und alles, was da gespendet, bezahlt wird, wird bei uns extra gebongt. Und diese Zahl wird dann jährlich von mir verdoppelt und wird dann immer gespendet.
An unterschiedliche Vereine?
An unterschiedliche Vereine. Zum letzten Mal haben wir gespendet in Moja für die Kinder, wo es gebrannt hat. Mhm. Und jetzt haben wir gespendet für die Flutopfer in Frankfurt, da wo es so viel Flut. Das machen wir schon.
Ja, toll. Ja. Und deine Backwaren spendest du, glaube ich, auch,
richtig,
oder?
Da wir ja nicht so genau wissen, was wir nachmittags oder abends über haben, haben wir ein Abkommen, beziehungsweise machen wir Folgendes. Wir frieren die ganzen Sachen, die abends übrig sind, ein. Und dann werden die am nächsten Tag wieder aufgetaut und mit einem speziellen Programm von uns mit 2 Liter Wasser wieder aufgefrischt. Und dann werden die warm zu dem Seniorentreff auf St. Pauli geliefert. Damit die Senioren, die da leben, die da hinkommen zum Besuchen, die von relativ wenig Einkommen leben, auch die Chance haben, tolle Backwaren zu haben, da liefern wir das hin.
Schön.
Ja, das machen wir schon ziemlich lange.
Ja. Ja. Du hast gerade schon gesagt, irgendwie, dir würde es zu Hause ja sehr gut gehen.
Ja, ich habe einen Scher.
Wie lebst du?
Ich bin verheiratet schon und habe in einer Beziehung, die schon fast 28 Jahre geht. Also das ist eine tolle Geschichte mit meinem Mann, ja.
Ja?
Ja.
Kinder habt ihr nicht?
Nein, mein Mann wollte damals welche. Ja. Und ich habe gesagt, das schaffe ich nicht, weil wir sind beide. Ich hatte ja hier den Kiez an der Backe und er hat seinen eigenen Job. Und das wäre unfair gewesen dem Kind gegenüber.
Oder dem Kiez gegenüber.
Ja, genau. Es ist riesig.
Ja, nein,
man sollte sich auf eine Dinge konzentrieren. Und das war damals, oder ist auch heute noch die Bäckerei. Der Kiezbäcker, genau.
Ja. Wie hat sich der Kiez in der Zeit gewandelt, die du jetzt hier bist? Das extrem, ist ja nicht ja. mehr der Nein, Kiez, ist der es
also
früher war.
Also der Kiez
war.
Hat sich sehr gewandelt, ja. Diese Frage werde ich oft gefragt. Ne? Und ich würde sagen, kannst du in zwei Sätzen sagen, es ist weg vom Erotik hin zum Alkohol, zum Billigalkohol. Das ist wirklich wahr. Mhm. Leider ist es so geworden. Natürlich hat die Künstlerszene zugenommen. Früher war nicht so viel los hier, aber es ist auch extrem anstrengend mit dem Billigalkohol hier auf der Reeperbahn.
Leider. Die Leute werden dann alle in deinen Laden geschwemmt, ja?
Ne, leider nicht, oder Gott sei Dank, weil wir ja keinen Alkohol haben. Wir haben ja keinen Alkohol.
Also, na, aber irgendwann kriegen die doch auch mal Hunger.
Ja, aber dann sind sie ja schon schuld, haben ja meistens kein Geld mehr. Und dann wollen sie immer was umsonst. Und umsonst gibt's bei mir nicht.
Das echt? Kommen hier öfter Leute rein, die was
ja,
umsonst wollen?
Ja, die sind völlig stramm und sagen, schenk mir mal was. Sag ich, warum soll ich das machen? Ich stehe nachts um 12 auf, fertig zum Backen und dann soll ich dir was schenken. Das sehe ich nicht ein. Ich gebe gerne, aber ich gebe gezielt.
Ja. Ne? Zu Recht.
Und wenn auch, man muss dazu sagen, wenn natürlich mal ein Obdachloser kommt, der sagt, ich habe nichts zu trinken, dann gebe ich ihm Wasser, das ist klar. Das machen wir immer. Das tun wir schon. Oder wenn einer mal kann, statt 1 Euro nur 20 Cent hat, sag ich, gut, dann beim nächsten Mal dann wieder mehr. Das machen wir schon. Also da sind wir schon sehr.
Ja. Sozial. Um 12 Uhr fängst du an. Erzähl
vor
mal, wie.
Vor Corona?
Ja, also erzähl mal, wie so ein normaler Tagesablauf bei dir aussieht.
Also vor, ich sag dir mal, wie es vor Corona war. Vor Corona habe ich, unter der Woche habe ich, wir haben insgesamt 10 Angestellte. Da fangen wir, also die Bäcker und die Belegerinnen, zwischen 3 Uhr und 4 Uhr unter der Woche an. Und Samstag und Sonntag, da habe ich immer angefangen, da fangen wir um 11 Uhr nachts an. Weil wir ja um 4 Uhr aufgemacht haben. Und da war alles fertig, frisch belegt und frisch gebacken.
Also um 11 Uhr abends, ja. Halb in der Nacht ja. Anfangen und ja. Um 4 Uhr die Tür aufschließen.
Die Tür aufmachen. Und dann war das vor Corona auch hier. Da war hier Halligalli. Wenn dann Schlagermove war oder sowas, dann haben die hier weitergefeiert bei uns. Das war immer schon ganz schön nett bei uns.
Ja klar, ihren Alkohol hatten sie ja Intus, ja, richtig, und dann ja. Musste man erstmal wieder Grundlage schaffen.
Und dann sind sie wieder ein bisschen ruhiger geworden und haben sie gemerkt, ach, wir können doch noch ein bisschen, und dann haben wir auch nichts dagegen, wenn sie hier feiern. Dürfen sie gerne machen.
Ja, wird dann hier auch getanzt und
ja,
so?
Ja, dann machen wir Musklaut und machen wir alles. Wir machen ja auch zum Hafengeburtstag. Wenn es wieder Hafengeburtstag gibt, dann machen wir uns ja Hafengeburtstagsparty. Dann haben wir hier lauter Musik, dann sind wir verkleidet als Matrosen und lauter so Sachen. Das machen wir auch, wenn wieder Hafengeburtstag gibt.
Ja, du willst ne? halt auch mal mitfeiern, ne? Wenn es dann im eigenen Laden ist.
Ja, wo Corona angefangen hat, da gibt's auch eine Geschichte. Corona hat angefangen und dann hatten wir eine Weihnachtsfeier gemacht für unser Personal mit einem eigenen DJ. Haben wir eine Weihnachtsfeier. Ein sehr guter DJ. Den habe ich angerufen und habe gesagt, du Oliver, wenn Corona in einem halben Jahr vorbei ist, machen wir eine Corona-Party. Und er hat sofort gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Weil ich habe gedacht, es geht in ein halbes Jahr. Ne? Weil hat ja keiner gewusst. Und aus diesem halben Jahr sind jetzt anderthalb Jahre geworden und ich glaube, das wird auch in 2 Jahren noch nicht so, dass wir eine Party machen können. So müssen wir einfach abwarten.
Ja, das wissen wir alle nicht.
Ja, das ist wissen
wir. Wie hat sich das jetzt verändert mit den Arbeitszeiten?
Also wir fangen jetzt wesentlich später an. Ne? Früher haben wir aufgemacht um 4, jetzt öffnen wir täglich um 6:30. Ne? Weil es einfach, der Reeperbahn ist immer, vor 6:30 ist hier nichts los. Außer am Kehrmaschine und der Putztropf ist hier keiner. Und im Kiezbäcker. Aber sonst ist hier keiner.
Bist immer noch der Erste um 6:30 ja. jetzt.
Also wo hier Corona war, war ich immer der Einzige, der über die Reeperbahn gelaufen ist, weil mein Bus da oben hält. Und dann war ich ganz alleine. Naja, weil wir haben die ganze Zeit ja aufgehabt. Wir haben ja immer so Notbesetzung gehabt und haben dann hier 3 bis 4 Stunden aufgehabt. Gerade für die Nahversorgung der Bewohner von St. Pauli.
Ja. Die Konkurrenz ist ja heute sicherlich viel größer für dich, ne? Als damals, als du aufgemacht hast, gab es ja noch gar keine Konkurrenz im Prinzip mit Brötchen und sonst wie. Ist das bedrohlich für dich?
Für mich nicht. Nein, also ich denke, es gibt da gegenüber den Penny, es gibt ja auch den Aldi, es gibt Schanzenbäcker, alles in greifbarer Nähe bei uns. Aber ich höre das ja immer wieder, wenn die Kunden kommen und sagen, ich möchte es anders belegt, dann guckt die Verkäuferin mit großen Augen an und denkt, der will von ihr ein Haus kaufen. Nein, das. Und bei uns kann sie kommen und sagen, dieses Brötchen mit diesem Belag, aber ohne das, mit dreiviertel Gurke. Ich glaube, das ist unsere Stärke, dass wir auf jeden Kunden eingehen und jeden Wunsch erfüllen, was möglich ist.
Aber auch die Produkte sind anders,
ja,
ne?
Ja, also unsere Produkte sind ja alle hier in Deutschland, also in Hamburg hergestellt, beziehungsweise in Deutschland. Es wird von einem Kollegen alles gemacht, weil wir natürlich auf der Reeperbahn keine Möglichkeit haben, die Teiglinge selber herzustellen. Das ist miettechnisch nicht darstellbar. Deswegen macht es ein Kollege, beziehungsweise noch eine Firma macht für uns die Teiglinge, die kommen alle hier an und die werden dann von uns weiterverarbeitet und veredelt. Das ist natürlich einerseits ganz einfach, denken dann viele, aber wir machen das doch wieder anders, weil wir verschiedene Arten von Öfen haben. Wir haben Steinöfen, wir haben Heißluftöfen, also wir haben viele, viele verschiedene Sachen, die unsere Produkte dann anders machen wie die anderen. Das ist, glaube ich, unser Geheimnis, dass wir uns noch Zeit lassen bei dem, was wir tun.
Hast du einen Bestseller?
Mettbrötchen.
Mettbrötchen. Ja, Mettbrötchen. Oh, lecker. Hast du noch ein Mettbrötchen?
Jetzt nehmen wir, ne? Ich kann dir gerne eins machen nachher. Aber wir haben keine Brötchen da. Wir sind da jetzt, ist ja schon abends.
Nee, das ist ja schon alles weg,
alles,
ne?
Alles schon weg. Und von morgen früh, da ist noch nichts fertig. Das tut mir leid.
So ein Ärger. Muss ich wiederkommen, ne?
Muss morgen früh wiederkommen.
Ja, muss ich wohl wiederkommen. Wieder.
Gerne, komm gerne wieder.
Ja. Aber du machst ja nicht nur das klassische Brötchen-Tagesgeschäft, sondern auch so Catering.
Wir machen auch
Catering. Torten, ja. Und so. Gab es da bei den Torten mal so Kiez-spezifische, ja, also frivole
da
Wünsche?
Da gibt es einige Geschichten. Wir haben mal auch schon vor langer, langer Zeit mit meinem Frau Kalle Svensson habe ich mal sein Konterfei als Torte gemacht. Die haben wir dann abends geliefert. Damals gab es noch das Café Giese. Da hat er seine Party gefeiert. Und dann haben wir das da reingetragen mit Feuerwerk und so. Und wie ich dann nachher hörte, hatte das dann in Plexiglas gegossen zur Erinnerung. Das wurde mir zugetragen.
Ei.
Dann haben wir auch mal gemacht, für eine Domino habe ich mal einen schwarzen Stiefel gemacht, als Torte für eine Domina. Und dann haben wir auch mal ein Bett gemacht, wo ein angefesselter Mann mit einem erigierten Glied drauf liegt. Haben wir auch mal gemacht. Also wir machen schon viele Sachen, die sehr außergewöhnlich sind.
Aber das macht dir Spaß,
oder? Das macht mir Spaß. Ja, das ist eine Abwechslung von dem täglichen Alltagsgeschäft. Ne? Ja,
da gibt es auch nichts, wo du sagen würdest, nee, also das mache ich jetzt wirklich nicht.
Nein. Wenn es im Rahmen des guten Geschmacks ist, dann machen wir das. Ne? Und natürlich gehört zum Kiezbäcker auch ein bisschen was Frivoles. Warum denn nicht?
Ja.
Ja, das ist.
Hier im Laden, kannst du mal auf die Partyhorden nochmal kommen. Hier im Laden, da ist der Alltag nicht bestimmt von den Partyhorden. Oder ist das doch irgendwie schon auch so?
Nein, also mittlerweile ist es bestimmt von den Touristen bei uns. Ne? Also wir haben viele Touristen. Wir sind ja auch ziemlich gut bewertet bei TripAdvisor, schon jahrelang. Und irgendwie spricht sich das rum. Und wir haben, also von den Partygängern haben wir nicht so viel Anlauf. Also zurzeit eh nicht, weil ja alles zu ist. Und was dann nach Corona ist, müssen wir mal gucken, wie das dann weitergeht. Mhm. Ja. Ich bin ja der Meinung, dass es nicht mehr so wird wie vorher. Das glaube ich nicht, weil viele doch gar nicht mal die Luft haben zum Atmen und dann vielleicht zumachen müssen.
Ja, befürchtest du, dass es hier einen großen Wandel geben wird?
Ich glaube, ja. Entweder es wird noch ein, zwei große geben und ein paar, die vielleicht noch am Überleben sind. Aber so die Party schlechthin, wie es früher war, bis nach morgens um 10 hier Party machen, kann ich mir jetzt im Augenblick schwer vorstellen.
Weil ist das eine traurige Vorstellung für dich?
Für mich, ich bin ja bald 60, für mich ist es nicht so schlimm. Im Alter wirst du ruhiger, das ist. Aber es ist okay, weil wir ja auf der Reeperbahn sind. Und eigentlich gehört auf der Reeperbahn ja auch Party. Na, es ist schade, aber für mich persönlich, ich bin ruhig geworden.
Ja, bist du zufrieden, so wie es läuft?
Ich bin zufrieden, ja. Natürlich, man kann immer noch zufriedener sein, aber wir haben jetzt Corona ganz gut überstanden. Wir haben die Zeit genutzt und haben uns total saniert. Wir sind jetzt Energiepartner geworden der Stadt Hamburg. Wir haben alle elektrischen Anlagen ausgetauscht in Energiesparmaßnahmen. Wir haben den Laden neu gestaltet, wir haben einen neuen Stil eingebaut hier. Wir sind jetzt mehr eine Lounge, wenn du dich mal umgucken willst. Mhm. Wir haben so die Reeperbahn von früher wieder hergeholt. Auch von der Einrichtung her sind wir mal so sehr untypisch für eine Bäckerei, aber das wollten wir speziell, dass wenn der Kunde, was ich so oft höre, wenn wir hier auf der Reeperbahn langlaufen und dann gucken wir hier rein, dann ist er, wow, das hätten wir ja nicht gedacht. Diesen Satz hören wir sehr oft, weil das ist doch ein schönes Konzept, was wir uns da ausgedacht haben.
Mhm. Und dafür habt ihr Corona genutzt?
Dafür, in der Zeit haben wir das genutzt, ja.
Ah, ihr habt wahrscheinlich auch dicke Einbußen gehabt, oder
ja,
nicht?
Ja, also wir haben 80, 90, also die erste Zeit haben wir zwischen 80% und 90% Einbußen gehabt. Das ist ganz, ganz gewaltig gewesen bei uns, ja. Mhm. Hoppsala.
Gesundheit, Marius.
Ist auch noch einer im Haus, ja.
Ja, da ist ja noch einer. Aber jetzt läuft es wieder
jetzt
gut,
läuft
oder?
Ich kann sagen, bei uns läuft es wieder gut, ja. Ist natürlich jetzt schwierig geworden, weil vor Corona hatten wir 10 Mitarbeiter, wir haben zwischen 10 und 12, das war unterschiedlich. Und jetzt zurzeit sind wir nur noch 8 und 2 fehlen uns und 2 neue zu bekommen ist extrem schwierig. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es an den Arbeitszeiten, liegt es an der Umgebung. Aber wir sind halt jetzt zurzeit nur 8, davon sind 2 Auszubildende. Also wir haben, für unsere 8 Leute haben wir gut zu tun.
Mhm. Suchst du aktiv 2 Leute?
Wir suchen jetzt noch eine Nachtschicht. Bei einer Nachtschicht suchen wir noch eine Beleger oder eine Belegerin, die da Lust hat drauf, bei uns die Brötchen zu machen. Das suchen wir noch, ja. Mhm. Und speziell fürs Wochenende. Da würden wir noch einstellen, ja.
Dann sollen sich doch alle melden.
Die können sich gerne bei uns melden. kiezbecker@email.de. Einfach eine E-Mail hinschreiben. Ich habe Bock, bei euch zu arbeiten. Dann kommt ihr vorbei, wir besprechen das und dann kann es losgehen.
Ja, und ich habe Bock auf Mettbrötchen.
Ja, kommst du morgen früh?
Ja, ich komme morgen früh und hole mir mein Mettbrötchen.
Wir haben auch noch viele andere Sachen, ne? Ja. Rührei, Krabbe, Lachs, Rostbeef, alles, was wir haben. Wir haben viele, viele Sachen.
Ja, oder? Ich stehe ja total auf Nougatringe.
Nougatringe? Nougatringe haben wir auch, aber zurzeit nicht. Warum? Es ist einfach zu warm für Nougatringe bei uns.
Ja, das kann ich ja immer nicht verstehen, ne? Dann muss man die halt kühlen. Das ist so ein Ding. Warum gibt es im Sommer, will ich auch Nougatringe?
Das ist einfach geschuldet, dass der Nougat einen sehr niedrigen Schmelzpunkt hat. Und dann würdest du da reinbeißen, also links und rechts rum, das ist sehr unangenehm zu essen im Sommer. Also ich empfehle, die Nougatringe ab Herbst wieder bei uns zu kaufen. Da bist du gut aufgehoben.
Ja, gut, dann komme ich im Herbst, meine Güte, jetzt muss ich morgen kommen, dann muss ich im Herbst kommen, mein Nougatring.
Am besten, du kommst jeden Tag.
Ja.
Oder die Zuhörer kommen jeden Tag.
Das ist ein bisschen
weit
für mich.
Wir freuen uns jeden Tag, wenn alle kommen.
Ja. Wohnst du eigentlich hier auf dem Kiez mit deinem Mann oder
Nein,
wo wohnt ihr?
Wir haben hier 16 Jahre gewohnt. Wir sind jetzt ein bisschen zum Hafen runtergezogen.
Zum Hafen?
Ja, weil ich brauche einfach die Ruhe. Das hattest du hier. Das war hier. Wir haben am Anfang haben wir gewohnt Hamburger Berg, dann haben wir gewohnt Friedrichstraße über 16 Jahre. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es doch immer, damals wurde es immer lauter und immer stinkiger. Ich muss einfach so sagen, wie es war. Und ich habe dann keinen Unterschied mehr gemerkt zwischen zu Hause und hier. Weil es sind da 5G-Minuten hier. Und dann haben wir uns entschlossen, nein, ich muss hier weg. Weil ich muss, wenn ich nach Hause komme, Ruhe haben. Und am Michel da unten, da habe ich jetzt meine Ruhe. Da ist Wasser und Ruhe und das ist einfach herrlich.
Ja, zu viel Kiez, ja.
Das war mir dann zu viel. Ich habe es dann fast 20 Jahre, 15 Jahre gemacht hier, gewohnt und gearbeitet. Dann war ich 45, 50. Also für mich persönlich war es dann genug. Und dann haben wir uns entschlossen, so, wir ziehen jetzt weg vom Kiez, arbeiten weiterhin auf dem Kiez, wir sind gerne auf dem Kiez, sind auch gerne für die Leute da, aber ein bisschen abends Ruhe haben und entspannen und
also es lag nicht am Kiez und am Wandel auf dem Kiez, sondern
Nein,
an dir.
Es lag an mir auch. Vielleicht habe ich auch irgendwann einfach gesagt, so ich brauche jetzt mehr Ruhe für mich. Man hat ja auch manchmal so Phasen, wo man viel. Wir haben früher in einem Apartment gewohnt mit einem großen Zimmer und da konnte ich schlafen ohne Ende. Ne? Heute brauche ich meine Ruhe. Heute kann ich keinen Lärm mehr gebrauchen zum Schlafen. Und so hat sich das bei mir auch geändert mit der Zeit. Ne? Da kam eins zum anderen und haben wir gesagt, so, jetzt brauchen wir eine Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer, wo du auch nachts die Ruhe hast und wo du auch schlafen kannst. Und dann kannst du auch morgens entspannt hierher kommen.
Mhm. Und ist dir bei der Arbeit der Kiez manchmal auch zu viel?
Nein.
Das nicht, das kannst du nach wie vor.
Das kann ich nach 31 Jahren kann ich das wunderbar verkraften. Also was heißt verkraften, ist der falsche Ausdruck. Ich mache es sehr gerne. Es ist anders und es ist einfach der Kitzbäcker. Mache ich gerne doch.
Gab es hier mal Situationen, wo du dachtest, ne, ich habe keinen Bock mehr? Vielleicht auch mit Kunden einfach oder so?
Manchmal ist es so, fängst was an, hast eine gute Idee, denkst, es kommt jetzt gut an und dann kommt es doch nicht gut an. Ne? Dann denkst du, ach, warum habe ich denn das eigentlich gemacht? Wir haben mal versucht, warme Küche hier aufzubauen. Ne? Haben die Küche eingebaut und viel Geld investiert. Und am Anfang lief es ganz gut. Warum? Weil wir das zum Sonderpreis rausgeknallt haben. Dann haben wir das Einführungspreis gemacht und dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir aber einen Normalpreis nehmen. Und als wir den Normalpreis sind, ist es total abgebrochen. Dann denkst du, ach, warum machst du das hier alles noch und warum tust du immer wieder? Aber dann am nächsten Tag stehst du auf und sagst, nee, so, jetzt geht's wieder weiter, machen wir was Neues und dann machen wir was Neues. Ja.
Also brauchst nur einen Tag, um das zu verknusen.
Ja, also ja? Ich bin relativ schnell wieder auf Spur und dann geht's wieder weiter.
Ja, das scheint dir ja auch viel Freude hier zu machen.
Ja, machen wir auch viel Freude. Ne? Guck dich um und du siehst ja, wir haben viel Liebe in den Laden gesteckt und wir machen das ja auch mit Liebe. Wenn sich die Hörer mal die Mühe machen, unsere Bewertungen zu lesen, auf TripAdvisor, dann sind 290 super Bewertungen, weil wir einfach und das mit Liebe machen. Das ist einfach. Und auch alle meine Mitarbeiter, die werden von mir nicht gezwungen, freundlich zu sein. Die sind einfach freundlich, weil das ist. Die kommen hier rein, stellen sie vor und dann merke ich, passt es, passt nicht. Und wenn es nicht passt, dann geht er wieder. Und wenn es passt, dann merke ich, der ist dann auch freundlich, weil er von seinem Naturell.
Jetzt wird es ein bisschen lauter. Ja, die mit der Musik müssen jetzt natürlich direkt vor deinem Laden stehen bleiben.
Ne? Ja, wir sind ja auch St. Pauli, ne?
Ja. Aber jetzt ziehen sie zum Glück weiter.
Ja, das ist so, ja.
Du bist jetzt fast 60, ja?
Ich bin noch lass mich überlegen, in 6 Monaten, ja. Acht Monate, ja, bin ich 60.
Denkst du dran, irgendwann aufzuhören schon?
Ja, ich denke schon. Aufhören nicht, aber ein bisschen weniger machen. Ne? Also das würde ich schon gerne. Aber dazu bastle ich jetzt gerade schon ein neues Team zusammen, dass ich ein bisschen runterfahre. Jetzt habe ich fast 30 Jahre hier 200% gearbeitet. Das ist natürlich auch...
Was Wie viele Stunden die Woche?
Oh, 90, 100... Das ist also wirklich um 3 morgens oder 11 abends gekommen und nachmittags um 17 Uhr gegangen. Also das war damals da die Hochblüte, wo wir hier und als junger Mann, ich habe es ja gern gemacht. Ne? Das ist nur jetzt ist es merke ich, dass je länger du das machst, ich schaffe das auch nicht mehr körperlich. Ne? Früher habe ich 8-12 Stunden gemacht, 12-16 Stunden mit einer Wimper. Ne? Das habe ich gemacht. Aber jetzt nach 4-5 Stunden merke ich. Dann merkt auch das Personal, die sagen, Chef, gehen Sie nach Hause. Ich merke es, ich kann es nicht mehr einfach. Deswegen bastel ich jetzt gerade ein neues Team zusammen und das läuft schon ganz gut. Und wenn dann die Zeit gekommen ist, dann werde ich auch ein bisschen weniger machen. Ich werde mich dann spezialisieren auf die Kundenwünsche bei Torten und so. Das ist der Plan bei uns. Ne? Wir machen auch eine neue Catering-Firma auf Ende September. Kiezbäckers geile Schnittchen. Das werde ich dann auch ein bisschen...
Kiezbäckers geile Schnittchen.
Das ist unsere neue Catering-Firma. Mhm. Genau. Die haben wir jetzt ein Jahr lang gebastelt. Mit einer Werbefirma zusammen haben wir jetzt ein Jahr lang daran gebastelt. Und jetzt ist sie bald in den Endphase und dann geht sie auf den Start.
Das hört sich aber nicht nach weniger Arbeit an.
Ja, das ist richtig. Aber ich habe mal so gebastelt, dass dann alle Leute hier, die Arbeiten werden verteilt. Ich bin dann nur noch für die Abrechnung zuständig und dann läuft es, glaube ich, schon. Und wenn ein bisschen Arbeit da ist, dann ist er halt da, dann kommt
Ja, lass das mal nicht zu gut laufen. Wenn du für die Abrechnung zuständig bist, bist du trotzdem, sitzt du nur im Büro nachher.
Ach, wir warten jetzt einfach mal ab, was passiert. Wir werden sehen.
Aber so einen Plan, irgendwie ganz auszusteigen, hast du
nicht? Noch nicht, nein.
Aber irgendwann schon?
Irgendwann schon.
Du willst hier nicht tot umfallen?
Nein, das möchte ich nicht. Nein, das tue ich auch meinem Mann nicht an. Das hat er nicht verdient. Er hat so viel Verständnis für mich oder er unterstützt uns ja auch hier tatkräftig, wenn er an jemand fehlt und alles macht er. Das tue ich ihm nicht an. Nein, das würde ich nicht machen.
Habt ihr noch einen Plan für eure Rente zusammen?
Ja, der Plan, den gibt's.
Ja. Und der ist?
Will ich nicht drüber reden.
Ja, okay. Nein, der wird nicht verraten.
Der wird nicht. Das ist unser Geheimnis. Der ist schon ziemlich schön ausgedacht. Wir werden in Hamburg bleiben, aber wir werden dann viele Reisen machen, so viel kann ich schon sozusagen.
Ja, schön. Mhm. Hast du hier auch prominente Kundschaft?
Ja, das haben wir schon. Dadurch, dass der Oberhans viel gedreht wird, haben wir vor geraumer Zeit Senta Berger hier gehabt. Die hat hier gefrühstückt. Und wo noch damals, vor 10, 15 Jahren, wo hier noch die Party voll in Gange war, haben wir hier so manche berühmte Prominente gehabt, die aufgrund ihres Zustandes, weil sie irgendwie von einer gewissen Substanz zu viel genommen haben, hier auf dem Boden rumgekrabbelt sind und gebellt haben. Das haben wir auch schon gehabt.
Also, wer hat hier gebellt?
Das, oh, das darf ich leider nicht sagen.
Oder, das willst du dem Beruf sagen?
Nein, das ist, ach ja, ist in der Modebranche, so viel können wir sagen.
In der Modebranche?
Alles andere sage ich nicht. Und wir haben natürlich auch viele andere Gäste hier, die sich wohlfühlen, weil sie bei uns sein können, wie sie wollen. Jeder ist bei uns willkommen.
Also du machst hier keinen Unterschied, wenn ein Promi vor dir steht, ist dir das
nein,
egal?
Nein, mein Mann sagt immer, ich bin da sehr, sehr entspannt. Wenn es war ja, Daniel Brühl war mal hier und ich habe den angeguckt und dann sagt mein Mann, das war doch Daniel Brühl. Wer war das, weiß ich nicht. Das ist für mich, es kam eine Zeit lang, kam ja auch der Koch, wie heißt der Koch?
Tim Melzer?
Tim Melzer, zu seiner Sturm- und Drangzeit.
Das ist jetzt der Einzige, der mir eingefallen ist.
Ja, Tim Melzer kam immer zu seiner Sturm- und Drangzeit, morgens hier immer an und hat dann hier Frühstück gemacht und so. Also wir haben schon einiges Kunden, die prominent sind und uns besucht haben.
Ja. Und andere Situationen, die dir einfallen, irgendwelcher skurriler Natur oder irgendwelche lustigen Sachen?
Also wir haben natürlich auch, das ist auch schon ein bisschen her, da hatten wir noch andere Tische damals. Da kamen dann verschiedene Angestellte aus den Diskotheken hier an und haben dann hier auf den Tischen getanzt. Und vor lauter Tanzen haben sie dann gesagt, wir machen jetzt einen Busenvergleich. Und dann haben sie einen Busenvergleich gemacht. Das war schon länger, das war schon ein paar Jahre her. Und was haben die betrunkenen Männer gemacht? Die haben dann einen Penisvergleich gemacht. Und das alles auf den Tischen bei uns. Das war aber schon ein bisschen her, das ist schon sehr skurril. Aber das passiert natürlich jetzt gar nicht mehr, weil wir jetzt eigentlich eine ganz andere Zeit haben. Das war damals zu der wilden Zeit, wo hier noch viel Party auf der
Aber Seite. Das lässt du zu, wenn die hier ihren Penis vergleichen, ist okay für
damals
dich.
War, jetzt ist es ja ein ganz anderes Publikum. Das war damals, ne? Also, jetzt würde ich mir das zweimal überlegen, ob ich das noch mache, ne? Also, damals war das okay, ne? Da gab es auch noch keine Handys und so, ne? Jetzt ist es schwierig, ne? Das ist, glaube ich. Glaube ich, jetzt würde ich Nein sagen.
Dann wünsche ich dir, dass du deine Reisen mit deinem Mann machen kannst, dass ihr das genießen könnt. Aber erstmal viel Erfolg für alles, was hier noch ansteht und alles Gute.
Vielen Dank, Wiebke. Danke.
So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 €. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.